von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Oh, ich habe mein wichtigstes Requisit vergessen. Danke. Ich habe euch nämlich was mitgebracht. Sieht die nicht schön aus? Fanden die in der ersten Reihe nicht. Wisst ihr warum? Die ist nicht echt, genau. Das ist eine Plastikorchidee. Ich verrat's euch, auch wenn man in der letzten Reihe bestimmt, also denken könnte, sie wäre echt. Sie ist auch ein bisschen verstaubt, sie kommt nämlich aus meinem Klassenraum. Und meine Kinder fanden das schon ein bisschen seltsam, dass ich die Orchidee wegschleppe. Aber ich wollte euch kurz am Anfang etwas erzählen, was wir bestimmt alle kennen. Und in der Schule wird es immer ganz besonders deutlich. Es gibt ja so im Klassenraum verschiedene Dienste, die erfüllt werden müssen. Dazu gehört Tafeldienst, könnt ihr euch bestimmt von früher noch dran erinnern, ne? Unter anderem eben der Blumendienst, also wir haben schon auch echte Blumen. Dann haben wir, was gibt's denn noch, Fegedienst, Mülldienst, Bücherdienst, ja? Also es gibt so unterschiedliche Dienste. Und ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, wie das so damals war. Es gibt so bestimmte Dienste, um die reißt sich jeder. Und dann gibt es so andere Dienste, da gehört in meiner Klasse zum Beispiel der Bücherdienst zu. Da ist nämlich hinten bei uns so ein Regal, wo ich Bücher genau nach Nummer sortiert habe. Und die Kinder, die den Bücherdienst haben, die müssen immer darauf achten, dass das Regal wirklich ordentlich ist, weil die Kinder einfach die Bücher rausreißen und dann irgendwo wieder reinschmeißen. Und der Bücherdienst muss jetzt jedes Buch wieder richtig exakt an die richtige Stelle machen. Total unbeliebter Job, dafür muss ich immer jeden zwingen. Anders, wenn ich den Blumendienst ankündige, dann meldet sich jeder. Also das ist komischerweise ein absolut begehrter Job in meiner Klasse. Und ich habe mittlerweile eine vierte Klasse. Wir haben die Dienste, glaube ich, Anfang der dritten Klasse angefangen. Und es ist nach wie vor so. Der Blumendienst ist der begehrteste Job. Und ich habe mit den Kindern genau abgesprochen, dass man vorher mal fühlt, wie feucht die Erde ist. Und wenn die noch ganz feucht ist, dann muss man nicht gießen. Und wenn die ganz trocken ist, dann unbedingt, aber dann nicht in Mengen, sonst ertrinkt die und so. Also alles genau geklärt. Und tatsächlich ist es auch so, der Tafeldienst funktioniert nicht immer gut, der Fegedienst funktioniert nicht immer gut. Der Mülldienst, ich muss jedes Mal nochmal dran erinnern, Leute, der Müll quillt schon über, könnt ihr den bitte mal rausbringen. Aber der Blumendienst, der funktioniert perfekt, ja? Ja, warum habe ich denn da eine Plastikorchidee in meiner Klasse, fragt ihr euch. Wenn meine Klasse doch so vorschriftsmäßig die Blumen gießt, ja, dann kann man doch wirklich echte stehen lassen. Ja, theoretisch kann man das. Wisst ihr, wann diese Blumen immer eingehen? In den Ferien, wenn ich dafür zuständig bin. Ich nehme sie nämlich jedes Mal vor den Ferien mit nach Hause. Also zumindest vor den kurzen. In den Sommerferien bin ich geschickter, da verteile ich die an die Schüler und die nehmen die mit nach Hause. Dann kommen die auch ganz toll wieder, noch umgetopft, ja, und was weiß ich, gepflegt und gedüngt. Wenn die bei mir waren über die kurzen Ferien, dann sind sie einfach hinüber. Ich habe jetzt die letzten drei Exemplare weggeschmissen. Die standen bei uns über die Weihnachtsferien im Schlafzimmer und ich denke einfach null daran, diese Biester zu gießen. Ich bin in der Schule nie für sie zuständig. Ich bin übrigens auch bei uns zu Hause nicht für die Blumen zuständig. Ja, und wenn ich Christian nicht explizit sage, hier stehen meine Schulblumen, dann haben die echt nichts zu lachen bei mir. Kennt ihr das? Also man muss sich schon persönlich verantwortlich fühlen. Sonst geht man nämlich immer davon aus, ach, der andere kümmert sich schon. Kennt ihr solche Bereiche auch im Leben der Gemeinde? Also ich kenne die. Es gibt so Bereiche, von denen wir wissen, 100%, die sind gut und die sind super und wir sind überzeugt davon, die muss es geben. Aber gleichzeitig hoffe ich, dass sich irgendwer anders dafür verantwortlich fühlt, oder? Jetzt haben wir ja diese leidenschaftlich lieben Wochen hier und wir gehen jedes einzelne dieser Ziele nochmal durch. Ich glaube, bei leidenschaftlich Gott lieben, da fällt uns das allen total leicht. Oder das ist noch so das, was wir so gerne unterstützen. Das ist uns wichtig. Das ist ja auch was sehr Persönliches. Da guckt mir keiner rein. Das mache ich mit meinem Gott aus. Und das Tolle daran ist, wann immer ich Gott begegne, werde ich auch selbst so unendlich gesegnet. Das ist also was wie so der Blumendienst, wo alle sich drum reißen. Ja, Gott leidenschaftlich lieben, unbedingt. Leidenschaftlich die Welt lieben, finde ich, lässt sich auch gut ertragen, wenn man sich nicht gerade selbst von Gott berufen fühlt, rauszugehen. Ja, kann man sich auch schön zurücklehnen, kann sagen, klar, ich bete für die, die hier nach Kambodscha gehen oder nach Afghanistan. Und dann kann man sich so richtig gemütlich nochmal auf seinem Sessel zurechtschieben und kann sagen, oh, Gott sei Dank, dafür gibt's Verantwortliche, die kümmern sich um diesen wirklich wichtigen Bereich. Ja, und dann gibt es diese zwei echt unbequemen Bereiche. Den ersten hat Steven letztes Mal angesprochen, leidenschaftlich Braunschweig lieben und leidenschaftlich den Menschen lieben, die hängen sehr eng zusammen. Und das sind so Bereiche, die finden wir alle total gut. Und das haben wir auch gesehen. Ihr habt so fleißig an diesen Plakaten rumgeschrieben und da standen wirklich richtig gute Dinge drauf. Das ist etwas, was Gott uns tatsächlich jedem als Leidenschaft ins Herz gelegt hat. Wir wollen das. Aber trotzdem ist das auch so ein Bereich, wo wir ganz schnell andere vorschlagen könnten, oder? Also ich könnte euch jetzt ganz spontan 2, 3 Namen sagen. Da würde ich sagen, Gott, pass auf, die können das richtig gut. Nimm doch die. Die können sich verantwortlich fühlen. Also ich unterstütze das total gerne. Das ist was ganz Wichtiges. Aber nimm mal die. Ich schlage dir die gerne vor. Und ich sehe so förmlich das Bild vor mir, wie Jesus am Lehrerpult sitzt. Ja, und jetzt gibt es da diese Aufgaben zu verteilen. Und bei diesen unbequemen Punkten gucken alle so verlegen zum Boden. Ja, genauso machen das meine Schüler. In der Hoffnung, übersehen zu werden. Ja, und dann kommt Jesus und sagt laut und deutlich diese Aussage, die wir alle kennen, aus Matthäus 28. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Puh. Ja, was steckt alles in diesem Auftrag drin? Ich habe ja heute das Thema leidenschaftlich den Menschen lieben. Und ich finde, da steckt wirklich alles drin, was diesen Auftrag ausmacht. Ich habe eben gesagt, man muss sich verantwortlich fühlen. Ich sage beim Blumendienst, okay, das macht diese Woche Sophie. Und die weiß dann hundertprozentig, sie ist diese Woche gefragt, den Blumendienst zu machen. Ja, wenn wir jetzt aber in diesen Vers gucken, dann spricht Jesus gar keinen Namen aus. Gott ruft uns total gerne beim Namen, ja? Aber hier tut er das ganz bewusst nicht. Hier sagt er, geht nun hin. Das heißt, dieser Auftrag, den er uns gibt, den gibt er tatsächlich jedem von uns. Den kann man nicht delegieren. Es geht nicht. Man kann sich nicht zurücklehnen und sagen, oh, Gott sei Dank, der Kelch ist an mir vorübergegangen. Das geht nun hin. Das hat mein Nachbar abgekriegt. Gott bestimmt hier keinen spezifischen Verantwortlichen innerhalb der Gemeinde, auf dem sich dann alle anderen ausruhen können. Oh, der Steven, der kann das gut. Ja, also der Steven, dem brennt das Herz dafür. Den nehmen wir mal, den stellen wir Gott zur Verfügung und den unterstützen wir auch. Nein, hier steht, geht nun hin. Und da steckt noch was Zweites drin. Hingehen zu den Menschen. Nicht warten, dass sie zu uns kommen, sondern wir sollen ihnen entgegenkommen. Sie abholen, wo sie stehen. Geht nun hin. Und das ist einer der Punkte, die wir unter leidenschaftlich den Menschen lieben als ein Ziel formuliert haben dieses Jahr. Unser Gottesdienst soll nämlich genau diesem Ansinnen Jesu. Geht nun hin. Kommt ihnen entgegen. Holt sie dort ab, wo sie sind. Entgegenkommen. Unser Gottesdienst soll den Menschen, die Gott nicht kennen, die Möglichkeit geben, sie da abzuholen, wo sie stehen und ihnen Jesus nahe zu bringen. Da soll es aber nicht bei bleiben. Wir wollen die Menschen nicht nur hier sozusagen abholen, wir wollen ihnen Jesus nicht nur vorstellen, ihnen Jesus nahebringen, sondern wir wünschen uns Wachstum. Und das ist so das zweite Ziel, was unter leidenschaftlich den Menschen lieben von uns formuliert wurde. Wir wünschen uns 10% Wachstum in allen Bereichen. Das ist ein hehres Ziel. Aber es ist eins, das Jesus hier klar mit formuliert, denn er sagt, wir sollen sie zu Jüngern machen, wir sollen sie lehren, wir sollen dafür sorgen, dass sie Wachstum erleben. Und deswegen ist uns in der Gemeinde in diesem Jahr nochmal total wichtig, das war es uns schon immer, aber nochmal wollen wir das ganz bewusst ausdrücken. Wir wollen Wachstum sehen in allen Bereichen. Es sollen Möglichkeiten und Wege geben, wo ihr euch selbst einfach hineingeben könnt und merken könnt, dass Gott euch wachsen lässt. Dazu gehört Berufungsentwicklung, das Entdecken der eigenen Gaben und Talente, auch die Kleingruppenzugehörigkeit, damit wir wirklich verbindlich in Gruppen sind, wo wir auch Verbindlichkeit leben wollen und einander auch Rechenschaft ablegen wollen. Mentorenschaft ist etwas, das ganz oft auf euren Zetteln vorkam bei leidenschaftlich den Menschen lieben. Das wünschen sich ganz viele und das ist eins der Dinge, die wir uns wirklich vornehmen wollen dieses Jahr. Was können wir tun, um wirklich Mentorenschaft hier aufzubauen, damit wir wachsen können? Aber genauso wünschen wir uns auch Angebote, wo wir uns einfach wachsen lassen für den Nächsten, wo wir nicht im Fokus stehen in unserer Beziehung zu Gott, sondern wo wir uns formen lassen wollen, durch XEE zum Beispiel oder durch die Stadtreformer, wo uns auf dem Herz liegt, dass wir begreifen, dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat. Und wenn wir uns dafür nicht fähig fühlen und am liebsten einen anderen berufen würden dafür, dann sind wir genau die Richtigen, die an der Stelle anpacken müssen und sagen müssen, ja, ich möchte da Wachstum erleben. Und dann haben wir noch den Auftrag Jesu, diese Menschen zu taufen. Und das ist für mich so ein Bild dafür, dass wir ihre Zugehörigkeit ebnen. Dass sie nicht so Gelegenheitschristen sind, die einmal hereinschneien, sich ein bisschen was abholen und dann wieder gehen. Sondern es geht wirklich darum, dass wir sie zur Zugehörigkeit führen. Und auch das gehört mit zu 10% Wachstum. Und das wünschen wir uns an den Gottesdienstbesuchern, genauso an den Mitgliedern und Zugehörigen, dass wir wirklich am Ende des Jahres rückgucken können und sagen können, ja, wir haben Wachstum erlebt. Genauso aber natürlich in Finanzen, in der Mitarbeit. Es gibt so viele Bereiche, wo wirklich Mitarbeiter noch dringend gesucht werden. Und wir wünschen uns auch da Wachstum. Und das alles steckt in diesem klassischen Auftrag, den wir schon so oft gehört haben. Aber wenn Jesus zu dir sagt, geht hin in alle Welt, dann klingt das ja nach wie vor ziemlich unspezifisch, oder? Deswegen möchte ich mit uns eine Geschichte angucken, eine Begebenheit in der Bibel, wo Gott noch viel persönlicher wird und wo er nämlich nicht nur sagt, geht hin, sondern er spricht eine Person ganz speziell an und sagt, geh du hin. Und ich möchte diese Situation mal nehmen, weil ich glaube, dass Jesus uns, jeden Einzelnen von uns, so konkret ansprechen möchte. Und diese Begebenheit steht in Apostelgeschichte 9. Und ich lese sie euch einmal vor. Und dann werdet ihr sicherlich ganz schnell wissen, um was es hier geht. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias, ja, Herr, erwiderte Hananias, geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen, Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern auch noch dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Ich finde diese Begebenheit super spannend. Also jeder von uns weiß, um wen es hier geht, zu dem Hananias gehen soll. Der später von Saulus auf Paulus umbenannt wurde und dem wir einen Großteil des Neuen Testaments verdanken. Ja, ein Mann, wo wir Worte lesen, die tief unser Herz berühren und der wirklich Erkenntnis von Gott bekommen hat in einer Art und Weise, die wirklich Millionen von Menschen gesegnet hat. Und hier in dieser Begebenheit geht es um eine richtig spannende und doch auch total außergewöhnliche Schatzsuche. Der Schatz ist in diesem Fall aber kein materieller, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut, den Gott selbst auserkoren hat, dass er diesen Schatz heben will. Aber genauso kostbar, wie wir das von manchen materiellen Schätzen kennen, empfindet Gott diesen einen Schatz. Und es ist ihm komplett wichtig, dass dieser Schatz gehoben wird. Der Schatzsucher ist hier kein Freiwilliger, der sich mal gedacht hat, heute möchte ich mal meinen Schatz heben, sondern der Schatzsucher wird ganz klar von Gott auserwählt, ohne dass dieser sich in besonderer Weise vorbereitet fühlt oder besonders geeignet fühlt für diesen Job. Ich glaube, das hört man raus. Ich denke mir, Hananias gehört eher zu den Menschen, die bei diesem Auftrag beschämt zu Boden geschaut hätten, hätte Gott ihn einfach so frei in den Raum gestellt. Die Schatzkarte bei dieser Begebenheit ist absolut übernatürlich und völlig auf der Grundlage des Wirkens des Heiligen Geistes. Wir schauen uns das gleich nochmal näher an, aber es wird klar, sowohl bei dem Schatzsucher, den Gott losschickt, als auch bei dem zu suchenden Schatz hat der Heilige Geist so richtig seine Finger im Spiel gehabt, sonst hätte diese Schatzsuche nicht funktioniert. Und auch der Moment der Schatzsuche ist von Gott nicht nur vorgegeben, sondern ist von ihm absolut vorbereitet gewesen. Das macht alles diese Schatzsuche absolut außergewöhnlich. Und doch glaube ich, dass diese Art von Schatzsuche für uns ganz gewöhnlich werden soll. Wir erfahren in diesem Text nicht allzu viel über Hananias. Der taucht vorher nicht so auf. Jungs, danke. Aber was deutlich wird, ist, dass er geübt darin zu sein scheint, Gottes Stimme zu hören. Vielleicht ist es ein treuer Beter, der sich regelmäßig zurückzieht in seine Gebetskammer und der einfach geübt darin ist, zu hören und darauf zu reagieren, wenn Gott zu ihm spricht. Und deswegen ist es gar nicht seltsam für ihn, dass er plötzlich seinen Namen hört, Hananias. Er reagiert nicht irgendwie erschreckt, er schaut sich nicht erst um, wie wir das aus anderen Geschichten kennen, so nach dem Wort, wer hat da jetzt gesprochen, sondern er antwortet gleich, ja, Herr. Das zeigt für mich, er ist darin wirklich geübt. Und Gott spricht ihn hier konkret mit seinem Namen an. Und ich glaube, das macht er hier ganz bewusst. Seine Anweisung geht gezielt an Hananias. Und er möchte auch, dass Hananias das weiß. Jetzt geht es nicht darum, ich suche mir gleich den nächstbesten, dem ich diesen Job aufdrücken kann, sondern Gott hat den für mich vorgesehen. Und die Anweisung Gottes, die direkt darauf folgt, ist ganz klar. Steh auf und geh. Jetzt ist Hananias also gefordert. Wir haben gesehen, es fällt ihm total leicht, Gottes Stimme zu hören. Aber jetzt wird er aufgefordert, nicht nur zu hören, sondern das, was Gott sagt, auch zu befolgen. Also tatsächlich gehorsam zu sein. Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von Kevin Dedman. Der hat das Buch geschrieben, Schatzsuche im Erntefeld. Und der schreibt, die Gemeinde hat bereits viel Zeit in der Gebetskammer verbracht. Nun kommt es darauf an, das zu tun, was Jesus uns geboten hat, hinauszugehen. Damit sage ich jetzt nicht, beten in der Gebetskammer, das können wir uns jetzt mal sparen. Ja, das haben wir jetzt jahrelang gemacht, das ist jetzt mal genug und jetzt nehmen wir mal das andere. Aber das eine ohne das andere geht nicht. Wäre Hananias in seiner Gebetskammer stecken geblieben, dann hätte es die Verwandlung von Saulus zu Paulus nie gegeben. Und wir wissen, was dann mit dem Neuen Testament los wäre. Da wäre ziemlich gähnende Leere. Von daher war es wichtig, dass Hananias weiß, es geht hier nicht nur darum, dass ich Gottes Stimme höre und im Gebet wirklich engmaschig mit ihm zusammen bin, sondern es geht auch darum, dass ich losgehe. Jetzt hat Gott Hananias ja nicht irgendeinen Auftrag gegeben, sondern einen ziemlich herausfordernden. Ja? Also er sucht sich einen Schatz raus, der für die Juden gar nicht negativer behaftet hätte sein können. Ja, also ich glaube, die absolut schlimmste Person, die er suchen konnte, die hat er sich jetzt ausgesucht, um sie Hananias als einen tollen Schatz darzustellen. Und spätestens jetzt, wo Hananias weiß, was konkret er tun soll, bekommt er es mit handfester Angst zu tun. Und das merkt man auch, wenn man nochmal Vers 13 und 14 sich vor Augen hält, wo Hananias deutliche Zweifel an der Auswahl Gottes klar macht, ja. Also einerseits merkt man seine Bereitschaft, Mann, ich will dir ja dienen, Gott. Aber andererseits spürt man so dieses Hinterfragen. Bist du ganz sicher, dass du wirklich den Richtigen meinst? Ja, also kannst du nicht nochmal überlegen, ob ich vielleicht einen anderen aufsuchen kann? Ich halte den nicht für so geeignet, Gott. Diese kurze Begebenheit in der Bibel zeigt für mich drei Dinge, die für uns heute und für unseren Umgang mit Menschen, wenn wir darüber reden, leidenschaftlich Menschen lieben zu wollen, absolut wichtig sind, meiner Meinung nach. Und die drei Sachen möchte ich mir gern kurz mit euch angucken. Das eine hängt mit Hananias Zweifel an der Auswahl Gottes zusammen. Ich glaube, dass wir Menschen und ihren Ist-Zustand, so wie sie gerade sind, wie sie denken, was sie ausmacht, völlig anders bewerten, als Gott es tut. Sowohl Menschen, die hier um uns herum als unsere Geschwister sitzen, als auch Menschen, die Gott einfach noch gar nicht kennen oder die auf der Suche sind. Gott ist selbst ein absoluter Schatzsucher. Wir gucken auch gleich nochmal auf Jesus, der sich selbst auch so darstellt als Schatzsucher. Und Gott birgt Schätze, die im ersten Moment vielleicht für uns überhaupt nicht nach Schatz aussehen. Ja, also vielleicht sehen wir vor unseren Augen sowas wie so einen absoluten Dreckklumpen. Und wir können uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass da ein Schatz hinter verborgen sein soll. Ich finde den Vers 15 so genial, wie Gott dann antwortet auf Hananias Zweifel. Da sagt Gott, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Gerade ihn. Man hört so richtig raus, wie Gott einerseits versteht, dass Hananias das noch nicht sehen kann und wie er aber trotzdem vehement deutlich macht, glaub mir, hinter dem steckt ein Schatz, auch wenn du das noch nicht sehen kannst. Das hat mich echt berührt, diese Stelle. Weißt du, wie oft ich schon über einen Menschen gedacht habe, boah, ey, also sorry, das ist hoffnungslos für Gott. Und das kenne ich einerseits, wenn wir hier so untereinander sind und ich denke, Mann, warum begreift er das nicht endlich? Jetzt ging die ganze Predigt über das Thema und er hat es immer noch nicht gecheckt. Ja, hoffnungslos. Und genauso, wenn ich manchmal so durchchecke, Gott, mit wem könnte ich denn jetzt über den Glauben reden? Dann habe ich so meine ganz bestimmten Vorstellungen. Naja, bei dem ist es, also da brauchst du gar nicht erst versuchen, der ist ja so anti, da brauche ich gar nicht auch nur ein Wort über Gott zu fallen zu lassen. Und ich beurteile schon in meinem Kopf ganz genau, von wem ich denke, da kann Gott noch was tun und bei wem ich ganz sicher bin, nee, also sorry, Gott, an den traue ich mich gar nicht erst ran, das geht gar nicht. Ich glaube zu 100%, dass Gott das völlig anders sieht. Und Menschen leidenschaftlich lieben, glaube ich, bedarf eines ganz wichtigen Fundaments. Nämlich, dass wir begreifen, dass wir nicht nach unseren menschlichen Kriterien Menschen be- oder verurteilen sollen. Wenn wir das schon gelernt haben, ja, also wenn du mit dieser Erkenntnis aus der Predigt gehst, dann glaube ich, kann Gott richtig was mit uns anfangen. Denn er legt fest, wer der Schatzsucher ist, wenn er uns anspricht, und er legt fest, welchen Schatz wir suchen. Egal, was wir über diesen Schatz denken oder nicht. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir begreifen, dass der größte Dreckklumpen den schönsten Schatz für Gott beherbergen kann. Und genau so war es hier. Das Zweite, was mir hier wichtig wurde, ist Hananias echt berechtigte Angst, oder? Die kann jeder von uns verstehen. Hier ging es um einen Mann, der hätte ihn ins Gefängnis bringen oder gar Schlimmeres tun können, wenn Hananias sich als Nachfolger Gottes outet. Und dass das Angst macht, ist verständlich. Stephen hatte in der letzten Predigt ein Zitat. Ich wollte es eigentlich noch rausgesucht haben, ich habe es vergessen, ich gebe es zu. Aber es ging darum, dass wir in unserer gottgeprägten Welt immer wieder erleben, wie wir zusammenprallen, richtig zusammenprallen mit der Welt um uns herum. Was die Werte angeht, was die Haltungen angeht, was die Dinge angeht, die wir als Priorität in unserem Leben sehen. Immer wieder erleben wir diesen Zusammenprall. Diese Welten, die gehen nicht so. Ja, das passt nicht und das merken wir auch. Je mehr wir uns outen, desto mehr merken wir, wie da richtig was gegeneinander geht. Und in diesem Buch sagt Chris Vallotton, ich hoffe, ich sag's richtig, die Hunde des Verderbens lauern immer an der Tür zu unserer Berufung. Ich glaube, da steckt total viel Weisheit hinter. Das, wovor wir uns fürchten, oft sogar am meisten fürchten, ist aber ganz oft der Zugang zu unserer Berufung, die Gott in uns freisetzen möchte. Und ich glaube zu wissen, dass jede Form der Berufung, die Gott uns gibt, immer auch diesen Bereich hat, in dem wir echt Angst haben. Weil wir merken, da werden wir jetzt zur Risikobereitschaft herausgefordert. In unsere Berufung gehen, das zu tun, was Gott von uns möchte, hat immer mit Risikobereitschaft zu tun. Und Hananias war deshalb nicht ein genialer Schatzsucher für Gott, weil er von seiner Persönlichkeit her so extrovertiert, so charismatisch, so überzeugend war, ja, schon lange im Dienst, schon viele Menschen zu Jesus geführt. Nee, das steht alles über Hananias da nicht. Sondern Hananias war deswegen ein absolut genialer Schatzsucher, weil er bereit war, seine Furcht zu überwinden und mit Risikobereitschaft sich auf das einzulassen, was Gott ihm gesagt hat. Und diesen Schritt, den fordert Gott von uns. Und da kommen wir nicht drum rum. Ich habe Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres, habe ich total von Gott aufs Herz bekommen, dass ich wirklich in diesem Bereich gehorsam Schritte gehen will. Denn ich habe ganz oft von Gott Impulse bekommen, auch in den letzten Jahren. Und ganz oft scheiterten sie an meiner Risikobereitschaft. Dann hat Gott mir irgendwie gesagt, Mensch, geh doch mal zu der Person, sprich sie doch mal so und so an. Oder in einem Gespräch merkte ich, Mensch, da soll ich jetzt so einhaken. Und jedes Mal habe ich die Flatter gekriegt oder oft. Und bin dann hinterher total frustriert nach Hause gegangen, weil ich in dem Moment genau wusste, das war eine von Gott vorbereitete Situation. Und ich habe es nicht hingekriegt, meine Furcht zu überwinden. Und ich habe Gott gesagt, dieses Jahr will ich da was lernen. Ich möchte diese Risikobereitschaft haben. Ich möchte bereit sein, nicht nur zu hören, sondern zu gehen. Also ich habe mich jetzt getraut und der Moment stimmte auch noch, weil er genau an dem Tag ja auch tatsächlich eine eigene Erfahrung mit Gott gemacht hat. Und ich merkte, Gott hat das alles total locker vorbereitet. Und dieses Gefühl danach, wenn man bereit war, diese Furcht zu überwinden und dann was zu erleben. Leute, ich kann euch sagen, das ist so ein Segen. Und ich möchte euch ermutigen, es kostet uns was. Aber es kommt dadurch total viel Segen zurück. Der dritte Punkt, der mir wichtig geworden ist, dass diese ganze Schatzsuche mit Hananias und Saulus nicht geklappt hätte, wenn der Heilige Geist nicht da drin gewesen wäre. Ja, also sowohl Hananias hat hier mit dem Heiligen Geist intensiv kooperiert, als auch Saulus wurde vorbereitet durch den Heiligen Geist. Und das zusammen hat dazu geführt, dass hier richtig was passieren konnte. Und wir schauen uns mal eben an, in welcher Weise hat denn der Heilige Geist überhaupt an und durch Hananias gewirkt. Das eine fand ich total gut, das habe ich irgendwann mal gehört, bezüglich des Geistes der Furcht, den wir so oft in uns haben. In Epheser 5, Vers 18 steht, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Da habe ich gerade mit meinen Schülern drüber gesprochen, wir haben Suchtprävention, Thema Alkohol und wir haben darüber geredet, dass Alkohol ja unsere Hemmschwelle runtersetzt und dass man dann nicht nur alles vergisst, was man tut, sondern dass man auch Sachen tut, die man normalerweise nie tun würde. Ja, also in Sachen Risikobereitschaft hilft Alkohol total. So, das soll jetzt keine Werbung für den Alkohol sein. Ja, also ihr solltet euch bitte nicht vorher betrinken, bevor ihr Gott gehorsam sein wollt, denn der Vers geht noch weiter. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Habt ihr schon mal erlebt, wie Trunkenheit im Heiligen Geist unsere Ängste und Hemmungen löst? Das ist doch genial, oder? Also wir brauchen gar keinen Alkohol, sondern wir dürfen uns so vom Heiligen Geist füllen lassen, dass diese ganzen Hemmungen, die wir normalerweise kennen, plötzlich wie weggeblasen sind. Und wir haben Beispiele in der Bibel. Petrus ist das beste Beispiel, ja? Dieser Schisser, der dreimal Jesus verleugnet hat, füllt sich so dermaßen mit dem Heiligen Geist, dass er plötzlich jede Furcht über Bord schmeißt und vor Tausenden predigt. Das war vorher undenkbar. Ich habe das auch erlebt. Also ich lasse heute ganz viele meiner Erlebnisse einfließen, um euch zu zeigen, ich bin da auch auf dem Weg und ich wünsche mir so, dass Gott mich da irgendwie so richtig herausfordert dieses Jahr. Ich habe eine Referendarin, die ich betreue in der Schule und die sollte einen Besuch haben. Also das heißt, dann kommen immer Fachseminarleiter und schauen sich den Besuch an. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist für so eine Referendarin eine echt aufregende Situation. Ja, sie wird da ja beurteilt und dahinter wird die Stunde besprochen und alles. So, und meine Referendarin kam ins Lehrerzimmer, ich stand schon da und ich sah, sie sah überhaupt nicht gut aus an diesem Morgen. Und ich so, Mensch, was ist denn los? Und sie erzählte, ausgerechnet heute habe ich verschlafen, dann habe ich meine Straßenbahn nicht mehr gekriegt. Ich wusste, ich komme ohnehin schon zu spät. Sie war noch rechtzeitig für ihren Besuch, aber sie hätte eigentlich früher da sein müssen. Und dann zu allem Übel wollte ich dann mit dem Fahrrad kommen und sehe, mein Fahrrad ist geklaut worden. und sie war wirklich fertig, ja, und ich wusste, gleich muss sie irgendwie funktionieren, die muss diesen Besuch hinkriegen. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, weißt du was, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich habe eben im Auto für dich gebetet, das wird super laufen. Was hatte das zur Folge, dieser Satz? Sie fing richtig an zu heulen, aber richtig schluchzen und ich so, oh nein, oh nein. Und dann in dem Moment war ich so vom Heiligen Geist erfüllt, dass ich keine Sekunde nachgedacht habe. Ich habe sie genommen, habe sie umarmt, habe sie bestimmt 3 Minuten so im Arm gehabt und habe für sie gebetet, an Ort und Stelle, ohne sie zu fragen, einfach so. Und am Ende sage ich Amen, lass sie los, sie steht vor mir und sagt, danke. Dann lief der Besuch, es lief alles super, die Seminarleiterin war begeistert von dem Unterricht und dann sitze ich mittags im Auto, ja, und ich habe mir wirklich keinerlei Gedanken über diese Situation gemacht, denn ich war so erfüllt, ja, trunken im Geist, und dann sitze ich im Auto und die Trunkenheit lässt nach und ich denke, sag mal, bist du eigentlich bekloppt? Du hast die noch nicht mal gefragt, ob du für sie beten kannst, du hast die total überfallen. Ey, wie peinlich ist das denn jetzt? Und dann fühlte ich mich genötigt, ihr kurz eine WhatsApp zu schreiben. Du, also heute Morgen, ja, also ich habe da nicht groß drüber nachgedacht und normalerweise überfalle ich keinen einfach so und ich hätte dich eigentlich fragen müssen und eine Riesenentschuldigung. Und dann schrieb sie zurück, ey Tanja, du musst dich überhaupt nicht entschuldigen, das hat mich so gesegnet, das war so toll, vielen, vielen Dank, dass du für mich gebetet hast. Oh, war das ein cooles Erlebnis, sage ich euch. Das ist das eine, was der Heilige Geist für uns tun will. Er möchte uns helfen, dass wir diese Hemmungen und Ängste überwinden können. Und dann sind da aber noch mehr Dinge, die der Heilige Geist hier für Hananias tut. Er bekommt ein klares Wort der Erkenntnis im Vorfeld der eigentlichen Begegnung. Ja? Also er weiß genau, auf wen er zugehen soll. Er kriegt den Namen gesagt. Er kriegt den Ort gesagt, wo er ihn findet. Das ist krass. Und nur mit dieser Zurüstung kann er überhaupt losgehen und tatsächlich auch diese Person finden und ansprechen. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass der Heilige Geist sich wünscht, dass wir uns nach diesen Gaben ausstrecken. Wie genial ist das denn, wenn wir diese Worte der Erkenntnis haben und wir können Leute auf etwas ansprechen, von dem wir eigentlich keinerlei Ahnung haben dürften. Auch das habe ich erlebt. Das war auch richtig cool. Ich war auch wieder im Lehrerzimmer, hatte auch mit diesem Besuch meiner Referendarin zu tun. Und es ging darum, dass ich mit meiner Klasse für den Besuch noch Stühle schleppen musste und Tische umdrehen und was weiß ich. Und ich stand da so neben meiner Referendarin und dachte, wie soll ich das mit der Klasse bewerkstelligen? Das sind echt schwere Tische, das kriege ich kaum hin. Aber ich wusste genau, sie ist am nächsten Tag nicht da. Ich muss das mit meiner Klasse regeln. Und in dem Moment kommt ein Mann ins Lehrerzimmer, der immer in meiner Klasse sitzt für einen Schüler. Und ich dachte, ach ja Mensch, ich habe doch einen Mann in meiner Klasse, der kann mir ja helfen. Das war mein Hintergrund, den er ja nicht kannte. Und ich komme also zu ihm und sage, ey Mensch, hast du eigentlich Probleme mit dem Rücken? Ich wollte halt so wissen, ne, kann er schwere Tische schleppen? In dem Moment guckt er mich an und sagt, ja, es ist interessant, dass du das fragst. Ja, also eben, genau, habe ich so eine Bewegung gemacht und seitdem habe ich, also es ist wie so ein Hexenschuss. Und ich dachte, ey, das gibt's ja jetzt hier nicht, ne? Das hatte ich null erwartet. Und ich wusste zu 100%, jetzt will Gott, dass ich handle. Also besser ging's gar nicht, ja? Da hat mich Gott so richtig überfallen. Neben mir stand aber die Referendarin. Ich dachte, ich kann doch jetzt nicht sagen, du sag mal, kann ich für dich beten? Und also das war mir echt eine Nummer zu heiß, ja? Und dann noch als ich überlegte, wie soll ich das jetzt lösen, ging die Referendarin raus und ich stand ganz allein mit diesem netten Herrn. Und dann dachte ich so, jetzt muss ich hier ran. Und dann habe ich ihm erzählt, du weißt ja aus meinem Religionsunterricht, ich glaube tatsächlich, dass es Gott gibt. Und ich glaube auch, dass der heilt. Also ich würde für deinen Rücken beten. Soll ich das mal? Und er so, ja, also schadet ja nie, so positive Gedanken und so, ne? Und es war ihm jetzt aber unangenehm, dass ich das da mache. Und dann habe ich gesagt, du, ich nehme das mit. Ich werde definitiv jetzt dafür beten. Und ich werde dich auch morgen fragen, ob es besser geworden ist. Und dann haben wir das auch so gemacht. Und am nächsten Morgen meinte er, ja, also ich kann mich schon wieder weitaus besser bewegen und so. Und dann haben wir abgemacht, er sagt mir das immer und ich bete dann immer für ihn. Und es war so abgefahren, ja. Also das war ein Wort der Erkenntnis, nachdem ich mich noch nicht mal ausgestreckt habe. Aber er hat das so definitiv so wahrgenommen. Hier stecken aber noch mehr Sachen drin. Der Heilige Geist gibt Hananias in dem Moment die Gabe der Heilung. Ja, Saulus konnte nichts mehr sehen und Hananias legt ihm die Hände auf Und Saulus kann wieder sehen. Was für ein mächtiges Zeugnis von Gottes Barmherzigkeit und Allmacht, ohne dass ich überhaupt Argumente für Gott bringen muss. Da spricht Gott ganz allein, sowohl durch ein Wort der Erkenntnis, wo die Leute merken, woher weiß sie das, genauso wie durch die Gabe der Heilung. Und der Heilige Geist geht noch weiter. Er gibt nämlich Saulus auch Worte der Prophetie. Wenn wir uns Vers 17 angucken, dann steht da, dass Hananias sagt, der Herr möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Das mit dem Sehen, das hatte Gott ihm zuvor in dem Auftrag gesagt. Gott hatte in dem Auftrag noch gar nichts davon gesagt, dass er ihn dann mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber ich bin zu 100%ig sicher, dass während Hananias hier mit Saulus redet, dass er in dieser 1:1 Beziehung zum Heiligen Geist hört, was er da ausspricht. Und er spricht das prophetisch über Saulus aus. Pass auf, du wirst nicht nur sehend werden, wenn ich dir die Hände auflege, sondern du wirst auch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und genauso geschieht es dann auch. Wann hast du dich das letzte Mal ernsthaft nach diesen Gaben ausgestreckt? Ich fasse mir da an die eigene Nase. Mir ist es so wichtig geworden, dass ich regelmäßig dafür bete, dass der Heilige Geist mir Worte der Erkenntnis gibt, dass er mir die Gabe der Heilung gibt, Gabe der Prophetie, und ich möchte damit wuchern im Umgang mit anderen Menschen. Was für ein Zeugnis ist es, wenn Menschen erleben, dass wir Dinge wissen, die nur Gott zeigen kann, oder dass wir in einer Autorität heilen können, die nicht menschlich zu erklären ist. Und das Tolle ist, wir haben ein Übungsfeld. Bei leidenschaftlichen Menschenlieben geht's ja nicht nur um den Menschen, der Gott noch nicht kennt, sondern es geht genauso um uns. Nimm doch mal den Gottesdienst oder deine Kleingruppe als das Übungsfeld, wo du dem Heiligen Geist sagst, Heiliger Geist, ich möchte heute nicht einfach nur in die Gemeinde gehen, mich da hinsetzen, nett den Gottesdienst erleben und wieder gehen, sondern gib mir doch ein Wort der Erkenntnis oder ein Wort der Prophetie oder sag mir, für wen ich beten soll, der krank ist, und dann gebrauche mich für diese Person. Was für ein geniales Übungsfeld. Und wie genial segnen wir dann auch einander. Ja, also wenn du hier die ganze Zeit sitzt und die Frage hast, sag mal, wer segnet eigentlich mich? Auch wir sind ja Schätze, die Gott immer wieder bergen und kostbar machen möchte und uns auch zeigen möchte, dass er uns als kostbar ansieht. Und wenn wir uns gegenseitig dienen mit den Gaben des Heiligen Geistes, dann haben wir die Möglichkeit, Gott richtig unter uns wirken zu lassen. Wir können himmlisch ausgestattet auf eine von Gott initiierte Schatzsuche gehen. Das wünsche ich mir so sehr. Und ich glaube, dass diese Gaben nicht nur ein Teil des Sonntagsmorgens-Gottesdienstes sein sollten, sondern sie sollen ein normaler Lebensstil für uns werden. Diese außergewöhnliche Schatzsuche, von der ich eben gesprochen habe, soll eine normale Schatzsuche in unserem Leben werden, wie Gott uns ganz normal gebrauchen kann, sowohl unter uns als auch bei anderen. Ich möchte mal enden mit dieser Frage, die immer dann kommt, wenn wir so den Blick nach außen richten. Was springt eigentlich für mich dabei heraus? Bleib ich nicht bei alledem auf der Strecke? Warum um alles in der Welt dreht die Gemeindeleitung gerade so ab und geht immer nur darauf, alles muss irgendwie leidenschaftlich für den sein, der Gott noch nicht kennt, und der muss das alles verstehen und dem müssen wir entgegengehen? Ich finde ganz interessant, was Jesus dazu sagt. Jesus sagt in 2 Versen etwas über die Nahrung, die ihm wichtig ist. Der eine ist in Matthäus 4, Vers 4. Da sagt er, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Die Beziehung zu Gott ist unsere lebenswichtigste Nahrung. Das wird sich nie verändern, ja? Leidenschaftlich Gott lieben ist immer der erste Fokus unseres persönlichen Lebens, damit wir tatsächlich satt sind. Und das sagt Jesus selbst, ja, als Sohn Gottes. Er brauchte diese Nahrung genauso. Und hier spielt die Gemeinde für jeden Christen von uns 100%ig eine große Rolle, ja? Einer hat von euch auf dieses Plakat geschrieben, das fand ich total toll. Es geht darum, Gottes Charakter zu entdecken und dann genau diesen Charakter authentisch an andere weiterzugeben. Das eine geht nicht ohne das andere. Wir brauchen die Beziehung und die Nahrung von Gott, dass er zu uns spricht. Was ist alles ein Wort, das aus Gottes Mund kommt? Was ist diese Nahrung? Das ist einmal natürlich unsere eigene Beschäftigung mit der Bibel. Unsere Gebetszeiten mit Gott, wo wir Gott wirklich suchen. Das sind Eindrücke, die wir im Gebet auch durch andere Menschen bekommen. Das ist der Lobpreis, der uns hier berührt, die Predigten. Gottsuchenabende, wo wir uns wirklich darauf fokussieren wollen, dass Gott zu uns sprechen kann. zündende Gedanken innerhalb von Mentorenschaft. Ja, Mentorenschaft ist so von Gott gewollt, um uns auch in das hineinzuführen, was er von uns möchte und was er über uns denkt. Persönliche Begleitung, Kleingruppen, all das sind die Orte, wo Worte aus Gottes Mund kommen, um uns zu segnen und zu erfrischen. Das ist ganz klar unsere Nahrung. Aber es gibt noch einen anderen Vers, wo Jesus über seine Nahrung spricht. Und das ist Johannes 4, Vers 34. Da sagt er, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Es geht tatsächlich auch um diese Nahrung. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, uns füllen zu lassen, um satt zu sein. Aber genauso ist es, unsere Nahrung den Willen dessen zu tun, der uns gesandt hat. Und danach sollten wir uns ausstrecken. Wir warten oft darauf, dass Gott uns noch das und das und das und das geben muss, statt einfach das einzusetzen, was er uns bereits gegeben hat. Und ich wünsche mir einfach, dass wir neu verstehen, es muss eine Balance geben zwischen dem Empfangen, was Gott uns gibt, aber auch dem Geben. Und das Empfangen muss nicht erst fertig sein, bevor ich anfange zu geben, sondern das, was ich habe, das gebe ich einfach weiter. Genauso eine Balance zwischen Zurüstung und Losgehen. Dieser XEE-Kurs, ja, der liegt immer an einem Tag, wo ich irgendwie nicht kann. Und dann habe ich mir irgendwann mal privat dieses Material gekauft und habe mir vorgenommen, Mann, ich mache den Kurs einfach erst zu Hause. Und dann habe ich so innerlich mit mir gerungen, ach, ich mache erst mal den ganzen Kurs fertig, damit ich wirklich so richtig gut zugerüstet bin und dann gehe ich los. Aber während ich das machte, merkte ich, dass Gott mir jedes Mal wieder sagte, Tanja, guck mal, ich habe dir doch jetzt schon in dieser Lektion Schlüssel gegeben. Fang doch bitte mit diesen Schlüsseln schon an. Du musst nicht das Gesamtbild haben. Nimm das, was ich dir schon gezeigt habe und geh damit los. Und ich habe gemerkt, dass die Gespräche, die ich dann in dieser Woche hatte, tatsächlich auch immer diese Schlüssel brauchten. Also es hat immer exakt gepasst und ich habe mich in diesen Situationen auch nicht unvollständig gefühlt, ja, unvollständig vorbereitet. Und ich glaube, auch das hat wieder mit Risikobereitschaft zu tun. Auch wenn du dich nicht vollständig zugerüstet fühlst, dann kann Gott trotzdem mit dem arbeiten, was du hast. Ich möchte zum Abschluss die Band mal nach vorne bitten. Ich habe Folgendes mit euch vor. Ich möchte einmal zu denen sprechen, die hier im Gottesdienst sitzen und vielleicht noch gar nicht in dieser Beziehung zu diesem Gott stehen. Dir möchte ich noch mal ganz klar sagen, dass Jesus sich selbst den größten aller Schatzsucher nennt. In Lukas 19, Vers 10 steht, der Menschensohn ist gekommen, also hier geht's um Jesus, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es gibt keinen leidenschaftlicheren Schatzsucher als Jesus. Es gibt in der Bibel zwei Gleichnisse. Einmal das Gleichnis vom Acker und von der Perle. Das Gleichnis vom Acker geht so, dass ein Mann einen Acker findet, der ihm nicht gehört. Und auf diesem Acker findet er einen Schatz. Und ganz heimlich und still vergräbt er diesen Schatz wieder. Und jetzt weiß er muss unbedingt diesen Acker kaufen, damit ihm der rechtmäßig gehört und er diesen Schatz haben kann. Und um das leisten zu können, diesen Acker zu kaufen, muss er alles verkaufen, alles, was er hat. Seine gesamte Habe, es bleibt ihm nichts mehr übrig, damit er das ganze Geld für diesen Acker ausgeben kann. Und dann gehört ihm dieser Schatz. Und Jesus sagt genau dir das. Er war bereit, alles zu geben, bis hin zu seinem Leben, um dich zu gewinnen, weil du exakt dieser Schatz bist, den er im Fokus hat. Und wenn du hier heute Morgen sitzt, dann sitzt du hier nicht durch Zufall. Das kann ich dir zu 100% sagen. Sondern du sitzt hier heute Morgen, weil Gott bereits begonnen hat, dir zeigen zu wollen, dass du ein Schatz bist. Und die Person, mit der du gekommen bist, oder die Internetseite, durch die du hier hingekommen bist, oder die Situation, die es möglich gemacht hat, dass du heute Morgen hier sitzt, ist von Gott absolut vorbereitet, um dich als Schatz zu graben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, dass Jesus heute deinen Namen dir zuspricht und dich konkret anspricht und sagt, du bist mein kostbarer Schatz, dann lass dich heben. Geh nicht einfach wieder raus, sondern nimm diese Situation. Und dann möchte ich dich ermutigen, dass du nach dem Gottesdienst zu mir kommst. Und dann werden wir zusammen beten. Und dann werden wir das tun, was Gott schon längst in dir vorbereitet hat. Und ich möchte enden, während die Band gleich spielt und diejenigen herausfordern, die sich durch die Predigt angesprochen fühlen. Und es hat viel mit Risikobereitschaft zu tun. Aber ich glaube, dass Gott große Dinge mit uns vorhat hier in Braunschweig und dass er tatsächlich Menschen leidenschaftlich durch uns lieben möchte. Und wenn du merkst, dass dir dafür einfach die Erfüllung des Heiligen Geistes fehlt, dass deine Angst so groß ist, dass du einfach die Situation nicht wahrnehmen kannst oder dass du so wenig von den Gaben des Heiligen Geistes erlebst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du jetzt, während die Band spielt, nach vorne kommst und dich hier hinstellst und einfach dich ausstreckst nach der Erfüllung des Heiligen Geistes. Und ich werde für jeden, der hier vorne steht, einfach gesammelt einmal beten. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt hier mit euch in Seelsorge gehe oder einzelne Situationen durchbete, sondern ich will einfach für euch beten, dass der Heilige Geist euch so richtig ausrüstet mit seinen Gaben und einfach mit dieser Kühnheit, mit der Trunkenheit im Geist, ja, dass ihr mutig in die Situation geht, die Gott euch zeigt. Und wer das auf dem Herzen hat, der kommt bitte zügig jetzt im Lobpreislied nach vorne und dann werde ich einmal gesammelt für euch beten.